Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, das 140. Wir nähern uns einer weiteren magischen Zahl, aber bevor wir die 150 feiern, gibt es noch einiges zu tun. Heute wollen wir, mein Kollege Johannes Kapitzer und ich, flüstern mit Timo Beermann, dem Innenverteidiger des VfL Osnabrück und einem ehemaligen Profi, der gestern neben uns im Stadion saß. Und den haben wir im Anschluss dann gleich verpflichtet für den Podcast. Der ist auf dem Fahrrad an uns vorbeigefahren, da konnten wir ihn noch nicht stellen, aber wir haben ihn dann angerufen. Christian Klaassen, herzlich willkommen euch beide.
Ja, moin.
Moin.
Ja, wir müssen natürlich über gestern sprechen, über das 3:2 des VfL gegen Verl, aber vorher trotzdem nochmal die eine wichtigste Frage erst für das ganze Podcast. Timo Beermann, der in der vergangenen Woche an Sprunggelenk operiert wurde. Timo, wie geht's dir denn?
Den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Die OP ist gut gelaufen. Ich bin halt jetzt 6 Wochen auf Krücken, das nervt natürlich schon. Aber doch, soweit geht's mir ganz gut. Versuche schon wieder ein bisschen nach vorne zu blicken, auch wenn es schwerfällt, aber in solchen Spielen wie gestern fällt es dann ein bisschen leichter, die Vorfreude aufs nächste Spiel.
Das ist gut. Wir sprechen nachher gleich noch etwas über deine Verletzung, aber jetzt wollen wir erstmal über das Spiel gestern Abend reden. 3:2, Johannes und ich waren im Stadion. Der VfL ist zweimal zurückgekehrt nach einem Rückstand, hat dann noch den Siegtreffer gemacht. Ein ganz wichtiges Ding, Timo, ne?
Ja, auf jeden Fall. Verl, muss man sagen, hat eigentlich so gespielt wie schon die ganze Saison. Es war jetzt nicht so ein typisches Heimspiel, wo sich die Mannschaft hinten reingestellt hat. Und ja, so hat sich einfach ein offenes Spiel entwickelt, wo beide Mannschaften irgendwie dazu beigetragen haben, dass es echt teilweise auch ein bisschen wilder war als sonst. Und mit dem guten und besseren Ende für uns.
Sie haben es schon an der Stimme erkannt. Die Kollegin Susanne Vetter sitzt heute mit im Studio hier. Die hat sich gar nicht richtig vorgestellt. Jetzt wollen wir aber den Kollegen Christian Klaassen noch dazu holen. Der war gestern auch im Stadion, hat aber vorm Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, ein 3:1 getippt für den VfL. Es wurde dann 3:2. Zufrieden mit dem Ergebnis und mit dem Spielverlauf? Oder du hast es anscheinend ein bisschen klarer erwartet?
Ich glaube, es haben viele vor der Begegnung erwartet, dass es ein klarer Sieg wird. Obwohl im Nachhinein muss man sagen, 3:2 gewonnen. Mund abputzen war ein spannendes Spiel. Auch, ich finde, ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Das war, glaube ich, nicht auf höchstem Niveau. Aber wenn man jetzt im Nachhinein mal, wenn man das Spiel gesehen hat, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass VfL, Timo wird es besser wissen, viele Corona-Fälle hatte. Und man konnte so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, merken, so dass sie insgesamt als Mannschaft nicht bei 100% waren. Also irgendwie, da fehlt immer so ein Schritt oder irgendwie so vom Gefühl, man weiß das ja selber, wenn man gespielt hat, so ich weiß jetzt nicht, ob es nur an dieser Corona-Problematik lag, aber irgendwie, ja, letztendlich haben sie dann die letzten 20 Minuten dann das trotzdem noch hingekriegt und so viel Gas gegeben, um das Spiel zu drehen. Und ja, das zeigt mal wieder, Moral passt, Kampf war da und ist auch belohnt worden diesmal, was ja in den letzten Heimspielen auch nicht immer geklappt hat. Von daher 3 Punkte, alles gut.
Timo, gehen wir gleich mal weiter an dich. Hast du es auch gesehen? Also die Corona-Problematik, so wie Christian sie gerade angesprochen hat, dass ihr noch ein bisschen drunter gelitten habt?
Ja, ich glaube, das ist auch völlig normal. So gerade, ich weiß ja auch so, der eine oder andere hatte auch schon ein bisschen mehr Symptome und dazu kommt halt, auch wenn man sonst halt eine Woche mit weniger Symptomen einfach zu Hause ist und nicht so richtig machen kann, ist ja auch völlig normal, dass man ein bisschen außer Tritt kommt. Und ich sehe das auch so. Wir haben auf jeden Fall schon bessere Heimspiele gemacht mit am Ende weniger Punkten in der Hand. Und von daher glaube ich, dass das den Jungs auch schon viel Mut zuspricht, dass wir dann das Ding da gestern gezogen haben und selber auch wissen, dass wir uns noch verbessern müssen jetzt zu den nächsten Wochen. Aber dass wir das auch sicherlich machen werden, weil man wieder so ein bisschen mehr in den Rhythmus reinkommt. Und ich denke, dass man das auch auf jeden Fall ein bisschen gemerkt hat.
Und wie hast du das Spiel verfolgt? Ich meine, es ist ja nichts, wo man auf Krücken stehen kann nebenbei, aber eigentlich ist es so spannend, dass es einen auch nicht auf dem Sofa hält. Also ganz ruhig sitzen kann man dabei auch nicht.
Ja, ich hatte lange hin und her überlegt, ob ich ins Stadion gehe. Es hätte auch eine Möglichkeit gegeben, habe mich aber dann irgendwie am Ende doch dagegen entschieden, weil wenn ich schon so 15, 20 Minuten irgendwie am Stück oder so halt irgendwie ein bisschen in Bewegung bin, dann merke ich das schon noch ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, dass ich es vom Fernseher schauen werde. Und war mega spannend und war dann einfach froh, als der Schlusspfiff kam und wir 3-2 gewonnen haben.
Es ist eigentlich schwieriger, so ein Spiel von außen dann zu betrachten, wenn man weiß, wann kann ich eingreifen und mitmachen?
Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das geht jedem so. Jeder möchte gerne spielen und gerade wenn man dann verletzt ist und dann auch noch zu Hause sitzt und so, das ist schon, kostet ein paar Nerven.
Christian, hättest du denn gestern eingegriffen als alter Stürmer? War das ein Spiel für dich gewesen, wo du gesagt hast, jetzt relativ viel nach vorne, viel Drang in die Offensive und dann kommen die Vorlagen? Hättest du dich doch mal gereizt, so ein Ding gestern? Auch mit der Stimmung an der Bremer Brücke, du hast das ja erlebt, die Mannschaft wurde ja nach vorne gepeitscht.
Ja, leider erst bei der Halbzeit durch diese Montags, wie soll man sagen, die Montagsboykott in der ersten Halbzeit. Das hat man übrigens, finde ich, auch gemerkt. Ne? Man merkt halt zwischen erster und zweiter Halbzeit, allein von der Stimmung her, das pusht halt ungemein. Und das war auch ganz gut, dass wir zweite Halbzeit dann auf Ostkurve gespielt haben. Also das macht schon noch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein paar Körner frei, sagt man ja heutzutage. Aber klar, gereizt hat, es reizt immer, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist. Aber man fühlt halt so mit den Spielern mit. Und gestern war ja auch wirklich ein bisschen wildes Spiel, was eigentlich für einen Abwehrspieler, glaube ich, nicht so dolle ist. Aber für einen Stürmer ist es natürlich interessant, wenn es hin und her geht und ja, möglichst viele Tore fallen. Ne? Was der Abwehrspieler mit Sicherheit anders sieht.
Timo, ich glaube, das ging an dich.
Also ja, klar möchte man als Abwehrspieler nicht so gerne, dass es so wild ist, aber ich glaube gerade, wir haben diese Saison echt viele Spiele, wo man einfach einen ruhig geordneten Spielaufbau hat, wo das Spiel immer oft gerade die Heimspiele gleich ablaufen, wo ein Gegner tief steht, man versucht Lösungen zu finden und ja, diesmal war es halt ein bisschen anders, wir haben uns früh angelaufen, wir haben dann auch oft auf Heidi über zweite Bälle gespielt und der dann auch da oft die Bälle sichern konnte oder verlängert hat, sodass wir auf dem zweiten Ball dann da waren. Und solche Spiele hat man auch mal. Und gerade zweite Halbzeit war richtig kurzweilig. Das ging, das hat schon Spaß gemacht, vor allem dann auch mit der Stimmung. Kann ich auch nur 100% zustimmen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Gestern waren ja überragende 12.000 da gegen Ferl. Also das war schon richtig cool. Und wenn dann gar nichts, 12.000 und man hört echt sehr wenig das oder man hört viel von der Tribüne und wenig Stimmung, das ist das ist nicht so leicht. Ja.
Wart ihr überrascht von Ferls Frechheit? Also gerade in den Anfangsminuten haben sie es ja richtig frech gespielt, da war der VfL gut unter Druck, Timo?
Ich war jetzt die letzten Tage nicht mehr beim Training, aber ich glaube eigentlich, dass wir null überrascht waren, weil das einfach auch Ferls Spiel gerade, wenn ich da auch ans Hinspiel denken muss, das war wahrscheinlich vielleicht der glücklichste Sieg, den wir hatten in der Hinrunde. Von daher hat uns das, denke ich, überhaupt nicht überrascht, sondern wir wussten genau, was da auf uns zukommt.
Christian, die kleinen Gegner sind ja oft die schwersten, kennst du auch aus deiner Vergangenheit. Da tut man sich gerne mal schwer.
Ja, genau. Aber ich finde, das ist wirklich in diesem Fall ein bisschen anders gewesen. Wir haben gegen die unten stehenden Mannschaften, glaube ich, gerade zu Hause, viele Punkte verloren, weil die sich eben fast alle hinten reingestellt haben. Und das ist immer das Schwierigste. Und das ist eben ein Verein, der spielt zwar unten oder steht zwar unten, aber die versuchen trotzdem nach vorne zu spielen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also von der Spielanlage. Sie waren mutig, was ich nicht ganz verstanden habe, dass sie dann so ab der 60. versucht haben, auf Zeit zu spielen, weil ein Punkt ist eigentlich, da stand es unentschieden. Da habe ich aber beruhigt, habe gesagt, was wollen die hier? Wollen die einen Punkt mitnehmen? Das reicht denen ja auch nicht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber wahrscheinlich wären sie dann wirklich letztendlich mit einem Punkt zufrieden gewesen. Aber insgesamt fand ich, haben sie dafür viel in Tabellenplatz, wirklich ein ordentliches Spiel gemacht.
Timo, bist du denn in so eine Vorbereitung mit eingebunden? Kriegst du alle Infos über den Gegner auch noch mit jetzt als im verletzten Lager? Und setzt du dich damit auseinander, was so die Spielanlage des Gegners angeht? Das wird ja viel analysiert, da gibt es alle möglichen Infos, die vorab bereitgestellt werden. Interessiert dich das und kriegst du es überhaupt mit?
Ja, grundsätzlich schaue ich viel Fußball. Also ich weiß schon oft, wie ungefähr die Spielanlage ist, dass die detaillierter natürlich ist, wenn der Videoanalyst und die Trainer bzw. Co-Trainer das vorstellen, dass man da jedes Detail mitbekommt. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich jetzt über das Fair-Spiel detailliert vor dem Spiel eigentlich gar nicht mehr so jetzt über den Gegner Bescheid wusste. Aber das war jetzt auch nicht so dramatisch für mich, weil ja, hat mich jetzt nicht so sehr beschäftigt, weil ich hatte ein bisschen andere Sorgen und die Jungs, denke ich, wurden da bestens vorbereitet und am Ende des Tages ist es auch einfach oft für uns, dass wir uns auf uns konzentrieren, dass wir unser Spiel durchdrücken und da war ich jetzt nicht so involviert.
Wir können noch mal über die Tore sprechen. Wir haben hier einen Stürmer auch noch sitzen, der ja auch ein paar Buden gemacht hat. Und Timo, du hast ja auch in dieser Saison schon mal eingenetzt. Traoré, sein erstes Drittligator. Wie wichtig ist es für so einen jungen Spieler, dass er jetzt auch sich nicht nur etabliert hat in der Mannschaft, sondern halt eben auch mal jetzt getroffen hat? Christian.
Ja, das ist ja, er ist ja nicht als Stürmer eingeteilt. Von daher werden sicherlich von ihm nicht 10 oder 15 Tore in der Saison erwartet. Aber nichtsdestotrotz ist es für jeden Spieler, auch für einen rechten Verteidiger oder für einen Innenverteidiger, immer mal gut, mal so 2-3 Buden zu machen in der Saison. Und bei dem Spieler jetzt speziell, bei dem Traoré, habe ich sowieso mal das Gefühl, dass er, ja, dass der, glaube ich, gar nicht weiß, wie gut er ist. Der könnte, glaube ich, noch viel mehr. Also es ist ein super Spieler, der sehr schnell ist, der auch hinten gut steht, finde ich. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, so Mensch, der könnte sich noch mehr zutrauen. Also der spielt, glaube ich, noch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Ich glaube, der ist auch noch sehr jung, aber das ist schon ein starker Spieler, der, glaube ich, noch mehr könnte.
Timo, du siehst ihn im Training regelmäßig. Ist das Urteil von Christian Klaasen richtig? Dass da noch ein bisschen mehr drin steckt?
Ja, ich sehe das eigentlich zu 100% genauso. Gefühlt, man hat so bei ihm oft das Gefühl einfach so, dass er, der müsste noch so eine Handbremse lösen. Auch wenn der, zum Beispiel sprintet, er sprintet ja voll, aber es sieht so aus, als wenn er, keine Ahnung, 60% gibt und trotzdem ist er so unmenschlich schnell. Und gestern hatte ich habe das dann ja auch das erste Mal, dass so vom Fernseher und dann der Flotti hatte ja auch noch mit ihm zusammen in Rödinghausen gespielt. Da meinte er, glaube ich, dass er 2 Tore, wenn überhaupt, mit Training gemacht hat oder so, dass er das irgendwie, da muss ich eigentlich ein bisschen widersprechen, weil also mit rechts zum Beispiel hat er echt eine Fackel, das ist Wahnsinn. Und ich habe das auch ihm schon viel häufiger gesagt, dass er noch mehr den Abschluss suchen muss, dass er den natürlich jetzt mit links macht. Das ist natürlich schon ein bisschen verrückt, weil den benutzt er jetzt nicht so oft, aber der hat unfassbares Potenzial und ich hoffe, dass er einfach weiter Gas gibt und da bin ich mir auch sicher, dass die dritte Liga für ihn nicht die Endstation ist.
Aber Timo, das kennst du ja, ne? Mit dem falschen Fuß in Anführungszeichen treffen, das hast du ja in Meppen auch gemacht. Eigentlich ist ja deine Reihenfolge auch anders, ne? Kopf, links, rechts.
Ja, das stimmt. Hat er sich ein Beispiel genommen.
Wahrscheinlich. den Elfmeter hat Sebastian Klaas erzielt. Der war leicht umstritten. Wie habt ihr das gesehen am Fernseher? Kann, muss, wahrscheinlich nicht. Kann man trotzdem geben?
Ja, Christian war ja im Stadion. Von daher wird es für ihn besonders schwer gewesen sein, das zu sehen. Eigentlich unmöglich. Ja. Weil, wenn ich den gegen mich gepfiffen bekommen hätte, ich glaube, da wäre ich, glaube ich, stinksauer gewesen, weil ich glaube, wir hatten da einfach mal dieses Quäntchen auf unserer Seite. Wir haben auch schon Elfmeter, klare Elfmeter nicht bekommen. Von daher, ist jetzt bitter für Ferl, ich glaube, wir haben das Ding ganz gerne angenommen.
Mhm. Christian, als Stürmer sieht man das grundsätzlich anders?
Ja, ganz klar, Elfmeter, ne? Ist klar. Nein, aber ist schon richtig. Ich habe das ich hatte eher das Gefühl, genau, im Stadion sieht man es nur einmal, deshalb im Fernsehen ist es, glaube ich, dann leichter mit der zweiten, dritten Zeitlupe. Ich weiß nicht, wie oft die das Magenta Line zeigen.
10-mal.
Ja, genau. Wahrscheinlich nach dem Spiel auch nochmal 5-mal. Ich hatte eher das Gefühl, dass diese erste Aktion, also die Aktion davor, dass der Spieler vom VfL, ich weiß nicht genau, wer es war, da hatte ich eher das Gefühl, dass er festgehalten worden ist. Bei der Marx-Szene hatte ich auch, sah das irgendwie so aus, dass er dann irgendwie entweder gegen den Fuß gehauen hat oder irgendwie, aber das war zu weit weg. Also da gibt es auch keine Zeitlupe. Aber weiß nicht, die Szene davor, ich weiß nicht, haben die das im Fernsehen gezeigt?
Es war Odua, der ist oben quasi gehalten worden erst und dann unten leicht auch noch ein bisschen erwischt worden. Ne? Hatten wir auch erst überlegt, ob deswegen der Pfiff kam.
Ja, war fast ein bisschen mehr als das zweite dann, aber auch da hätte ich mich aufgeregt. Aber wie gesagt, es ist scheißegal. Wir sind froh, dass wir den bekommen haben und dass Sese dann eiskalt ins Eck hoppeln lassen hat, den Ball.
Ja. Zwei halbe Elfmeter sind ja auch einer dann.
Genau.
In Summe. Genau.
Vielleicht war es so gerechnet. Ja, und dann kommt der alte Mann und trifft auch noch Marc Haider. Wenn man jetzt, auch bei ihm ist es ein bisschen länger her, aber wenn man das jetzt überlegt, sind alle drei Tore von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs sozusagen entstanden. Das ist doch auch eine schöne Geschichte, Christian, oder? Und spricht für den VfL.
Aus dem eigenen Nachwuchs?
Naja, also Traoré, Klaas und Haider sind ja alle drei ausgebildet worden beim VfL oder haben dort in der Jugend gespielt.
Ja, ich habe sogar gehört, dass die beiden Trauris haben früher bei Raspo gespielt, ist das richtig?
Auch, ja.
Hm. Auch, okay. Ja. Ja, gut, das kann jetzt mal Zufall sein, aber ist natürlich immer eine schöne Nebensache, wenn man dann halt Spieler hat, die aus dem eigenen Umfeld sind oder aus der eigenen Jugend kommen. Ich will nicht sagen, das zählt doppelt, aber letztendlich zeigt das ja dann auch immer, dass die Jugendarbeit oder das jetzt das Jugendleistungszentrum oder so, dass da auch Spieler dann irgendwann über kurz oder fern dann hinzukommen. Und ich glaube, gerade wenn man in der dritten Liga spielt, dann geht das auch nur über diesen Weg. Also man braucht ja vielleicht im Jahr zwei oder drei U19-Spieler, die dann erstmal in den Kader kommen. Natürlich wollen die Jungs in dem Alter immer direkt spielen. Das ist wahrscheinlich bei den wenigsten der Fall. Also solche Überspieler gibt es selten. Aber wenn sie dann ein, zwei Jahre dann im Herrenkader sind, dann ja, das sieht man ja jetzt hier auch bei den Jungs, dann werden dann doch einige Stammspieler. Und wenn ich den Klaas beobachte, ich meine, der hatte schon bei Daniel gespielt, glaube ich, weiß nicht, ob er da aus der A-Jugend kam, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hatte ja nun mal leider viele Verletzungsprobleme. Aber so wie der Junge heute Fußball spielt, das ist ja ein Traum, den anzugucken. Also jeden Ball nimmt er eine Bewegung mit nach vorne, also das macht richtig Spaß.
Umso schwieriger ist es dann, wenn er im Sommer weg ist, Christian.
Ja, leider. Leider ist das so. Es werden andere Vereine auch gesehen haben, wie der Junge Fußball spielen kann. Und ja, leider ist das eben so, wenn man dann in der dritten Liga spielt, vielleicht gibt es auch noch in die zweite Liga, aber dann kommen halt Angebote, wo man dann als Spieler wahrscheinlich auch dann den Weg weitergehen muss, ne?
Marc Haider, der bleibt noch eine Saison, da hängt noch eine dran. Dann wird er nächstes Jahr mit 36 weiter spielen. Dann wird er im Mai, glaube ich, genau, im Mai hat er Geburtstag. Timo, ist das ein Phänomen? Der wird ja irgendwie ja immer besser, oder?
Ja, vor allem, er ist einfach unfassbar fit. Ich hoffe ja, gestern noch kurz mit ihm geschrieben, wusste noch nicht genau, was ist. So auf jeden Fall, dass er Schmerzen an der Wade hat, wäre natürlich wirklich extrem bitter, wenn er jetzt ausfällt. Das drücke ich ihm die Daumen und uns natürlich auch, weil er einfach enorm wichtig ist. Er ist einfach topfit, was er auch zusätzlich macht und er gibt immer Gas und gerade das mit 35, 36 ist echt Wahnsinn. Da kann man nur den Hut vorziehen.
Ist das so ein Typ, Timo, du hast auch die drei schon vorne stehen, sagst auch, Mensch, wenn ich in seinem Alter bin, noch ein paar Jahre älter, dann möchte ich auch noch so sein?
Ja, klar. So, es wäre natürlich ein Traum, wenn ich in dem Alter auch noch so fit bin. Würde ich mich freuen, wenn es mir dann auch so geht. Ja.
Ist schon eine Motivation, den zu sehen, was er so macht. Und wie viel er arbeitet auch dafür.
Ja, klar. So, das muss man sagen, so es, klar, die ein oder andere Einheit muss ja auch mal ein bisschen runterfahren, aber das ist echt selten der Fall und da nimmt er sich auch eigentlich nie raus und das muss man wirklich sagen, das ist schon top.
Christian, wie siehst du das? Du hast ja auch deine Profikarriere auch erst mit, ich glaube, 39 beendet, ne?
Ja, man, die letzten beiden Jahre noch dazu Profikarriere sagen kann, weiß ich nicht, aber es war dann noch was. Oberliga ist das jetzt, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall relativ lange noch Fußball gespielt. Ja, das stimmt. Und als Offensivspieler ist das auch eher selten. Meistens geht man dann ja ein bisschen weiter zurück. Liegt halt so ein bisschen auch daran, wie so die Verletzungshistorie ist. Und ich habe halt immer relativ viel Glück gehabt, bis auf zum Schluss waren es oft Muskelverletzungen, aber jetzt keine großen Knie-OPs etc. Ich weiß gar nicht, wie das beim Marc aussieht, aber ich glaube, in den letzten Jahren war der eigentlich auch relativ selten verletzt, würde ich behaupten, ohne es genau zu wissen. Und das ist dann immer so dieses Thema, ne? Wenn man dann mit 34, 35, wenn eine Verletzung nach der anderen kommt, dann verliert man auch irgendwann den Anschluss. Aber ja, solange das läuft, solange er fit ist und der wirkt total fit und man hat auch immer das Gefühl so, ah, okay, wenn dann auch irgendwie eine Flanke reinkommt, auch in der 90. Der ist nochmal irgendwie da, so wie gestern. Ne? Also man hat irgendwie immer das Gefühl, dass da noch was passieren kann, wenn er auf dem Platz ist. Und da muss man ja auch wirklich sagen, haben wir nun mal im Offensivbereich ja nicht so viel momentan beim VfL. Also ich sage mal, Stürmer, die Tore schießen können. Da wäre es unheimlich wichtig, dass er sich gestern nicht verletzt hat.
Mhm. Apropos Verletzung, Timo, wir wollen auch auf deine Verletzung nochmal eingehen. Kannst du nochmal kurz sagen, Sprunggelenk, letzte Woche im Training, was ist genau passiert? Und ja, du bist ja dann direkt quasi mehr oder weniger ins Krankenhaus und unter das Messer gekommen, ne?
Jo, das ging alles dann echt zügig. Ja, Mittwoch, montags freigetestet, dienstags hatten wir eine Einheit und dann haben wir mittwochs schon knackig trainiert und wie das dann halt so oft ist, irgendwie Ende des Trainings dann natürlich passiert und ja, es kam irgendwie eine Ecke, wir hatten 7-7 gespielt und eine Ecke, dann wurde die auf der Linie geklärt, wurde wieder so 8-9 Meter vors Tor, hat dann halt der Angreifer den Ball, ich glaube Felix Siegel war es und dann legt er sich den Ball vor, der Ball tropft so einmal auf den Boden, er will den Volley nehmen, ich komme von der Seite, es kommt so zum Pressschlag, ich habe halt so eine lange Grätsche gemacht gehabt, Pressschlag, irgendwie, ja, was dann da genau passiert ist, weiß ich auch gar nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich direkt gemerkt, dass es schon irgendwie ein bisschen eklig war, wollte dann irgendwie direkt aufstehen, so gucken, aber dann konnte ich auch gar nicht mehr irgendwie auf dem Fuß stehen und ja, dann hatte ich schon ein ganz komisches Gefühl und spätestens als wir dann beim Mannschaftsarzt geröntgt hatten, dann war klar, dass der Knöchel gebrochen ist. Hm. Ja, und dann ging echt alles ziemlich zügig. Um 4:30 lag ich dann schon auf dem OP-Tisch und um 5:30 war ich schon auf dem Zimmer. Ja.
Da gab es wahrscheinlich dann auch gar keine andere Option, oder habt ihr noch diskutiert, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt?
Ja, es hätte sicherlich noch andere Möglichkeiten gegeben, aber grundsätzlich ist es jetzt kein komplizierter Bruch, ist der Innenknöchel. So wie der Operateur mir gesagt hatte, Reifenwechseln hat er jetzt nicht gesagt, aber ist das wohl ein Eingriff, der schon oft gemacht wird. Und deswegen hatte ich dann auch nach dem Gespräch mit ihm volles Vertrauen. Der Mannschaftsarzt hat auch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Und dann, war ich froh, dass ich es dann hinter mir hatte.
Was wird da dann gemacht? Wird da irgendwie was verschraubt? Oder?
Ja, genau. 2 Schrauben wurden einfach am Innenknöchel reingesetzt. Und ja, jetzt muss ich halt 6 Wochen warten, bis die 6 Wochen dauert das, bis die zusammenwachsen. Ja, und dann insgesamt rechnet man so mit 3 Monaten ungefähr.
Also es bedeutet, dass du vielleicht auch nicht nur die Vorbereitung verpasst, sondern auch noch Teile der ersten Spiele, ne? In der neuen Saison.
Ja, soweit habe ich jetzt auch noch gar nicht nach vorn geschaut. Mhm. Jetzt erstmal hoffen, dass alles soweit gut verheilt, dass das Knie nicht dick wird, dass sich da nichts entzündet, Knöchel nicht dick wird und dann mit der Reha anfangen und zusehen, dass man schnell wieder zur Mannschaft kommt.
Christian ist ja schon.
Bis zur WM bist du wieder fit.
So, gut, dass die erst im Winter ist. Stimmt. Perfekt. Christian, schon ein gravierender Ausfall, wenn man das hört. So, Timo Beermann fällt bis zum Saisonende aus. Hast du auch als Stürmer, denkst du ja drüber nach, wie der VfL defensiv aufgestellt ist? War schon ein Verlust. Oder ist schon ein Verlust?
Ja, klar. Wenn ich das richtig sehe, haben sie 3 Innenverteidiger. Bitte korrigier mich, Timo.
Gibt's ja. Uli Tafazova könnte es noch spielen, aber er ist jetzt stimmt. Auch gerade verletzt.
Genau. Dann wird das schon eng. Ne? Also wenn jetzt die beiden, die da jetzt auch gestern gespielt haben, wenn da sich auch noch einer verletzt oder ich weiß nicht, wie das mit den Gelbsperren aussieht. Ich glaube, da waren auch ziemlich viele Spieler gestern gefährdet. Mhm. Dann muss man halt improvisieren und dann halt entweder den Sechser nach hinten stellen. Das ist schon ein herber Verlust. Ne? Das muss man einfach sagen. Zumal sie ja jetzt auch im letzten Spiel, glaube ich, eigentlich immer hinten fast zumindest mit der gleichen Innenverteidigung gespielt haben, also ein bisschen eingespielt waren, ist natürlich bitter, dass Timo jetzt ausfällt. Hm. Aber das gehört immer auch leider dazu, zu so einer Saison, dass mal der eine oder andere Spieler ein bisschen länger verletzt ist. Müssen die anderen halt ein bisschen mehr tun.
Wir haben auch noch jemanden zum Ausfall von Timo Beermann gefragt und hören uns das jetzt mal an.
Also der Ausfall von Eule ist natürlich menschlich und sportlich erstmal brutal schwer für uns, weil es ein unheimlich wichtiger Spieler ist, eine absolute Führungspersönlichkeit. Ich habe das ja auch letzte Woche schon betont, die sich aber nie zu wichtig nimmt. Er ist ein super Typ, der, glaube ich, in der Kabine unfassbar wichtig ist, bei jedem gut ankommt und auch auf dem Platz ja den Finger einfach in die Wunde auch manchmal legt und sehr intensiv arbeitet, intensiv Dinge anspricht. Und ich freue mich drauf, wenn er dann wieder fit ist, wenn er wieder hier dann auch täglich dabei ist, wenn er dann auch wieder zur Mannschaft stößt, weil es, wie gesagt, für uns ein unheimlich wichtiger Spieler ist, den wir brauchen.
Sagt Trainer Daniel Scherning über dich, Timo Beermann.
Ja, das hört man natürlich gerne. Ich glaube einfach, dass, bin schon älterer Spieler. Ich habe schon ein bisschen was erlebt und klar bin ich dann auch, schon den jungen Spielern helfen und es freut mich, dass er das auch so sieht und dass man zufrieden mit mir ist und von daher hört man sowas natürlich gern.
Christian, wie schwer ist es denn, wenn so ein Leitwolf auch ausfällt? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die Innenverteidigung natürlich jetzt dezimiert ist, aber wie schwer wiegt der Ausfall von Timo auch als Leitwolf?
Ja, wenn man das jetzt hört, was der Trainer gesagt hat, scheint es ja wirklich so zu sein. Wie gesagt, ich bin nicht dabei in einer Mannschaftskabine, ich kenne die Mannschaftshierarchie nicht. Aber ich glaube schon, dass er einer von vielleicht drei oder vier Säulen in der Mannschaft ist. So hört er sich das zumindest an, weil es ist ja oft so, gerade auch am Ende der Saison, dass die erfahrenen Spieler halt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen vorangehen, aber auch mal den jüngeren Spielern helfen können. Und wenn ich das jetzt so mal überblicke, Tapazova ist noch verletzt. Ich weiß nicht, ob der schon wieder im Training ist. Ich glaube nicht. Ne? Der ist ja auch ein erfahrener Spieler. Jetzt Eule nicht mehr dabei. Sie haben schon noch zwei, drei Ältere, aber ja, das wird jetzt weniger. Ne? Und das kann auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein. Ne? A, Stammspieler und B, dann auch noch in der Kabine. Das darf man auch echt nicht unterschätzen. Vor, nach dem Spiel, vor, nach dem Training. Da kann man auch viel, sag ich mal, unter den Mannschaftskollegen oder so mal das eine oder andere ansprechen, auch mal kritisch sein, sodass die Mannschaft dadurch besser wird. Ne? Und ja klar, das ist auf jeden Fall nicht schön.
Mhm. Eule, wer kann denn, du kennst die Mannschaftshierarchie noch besser als Christian Klaasen, wer kann da in die Bresche springen?
Ach, ich glaube, da muss keiner unbedingt in die Bresche springen. So, jeder trägt irgendwie seinen Teil dazu bei. Es ist klar, dass gerade in Mannschaftssitzungen oder so, dass der ein oder andere Spieler auch mal mehr sagt und dass es auch ruhigere Spieler gibt und es gibt lautere Spieler, es gibt Spieler, die eher viel lustigen Quatsch machen. In eine Bresche springen braucht da gar keiner. Wir müssen einfach weiter... einfach so als Team funktionieren und ich glaube auch, dass jüngere Spieler, wenn ich da an Köhli oder so denke, die auch gerne mal das Wort ergreifen und da wird es, glaube ich, keine Probleme geben. Also es wird mich wundern. Ich werde sicherlich trotzdem jedes Mal in der Woche mal vorbeischauen, so wie es gerade passt und da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen.
Wollte ich gerade fragen, wie kannst du noch Einfluss nehmen aktuell? Also du schaust schon, dass du dann hin und wieder mal nach dem Rechten da siehst.
auf jeden Fall, klar. Also das ist ja auch mit, dass viele so, klar, vermisst den Fußball vermisst man am meisten, aber die Kabine, ich glaube, Christian mir nicht widersprechen, das vermisst man auch, wenn man Fußball aufhört. Das ist, was da gequatscht wird, was man da für einen Spaß hat, das möchte man ja trotzdem irgendwie mal auch hin und wieder ein bisschen wieder fühlen und deswegen werde ich auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder vorbeischauen und mich freue mich dann, wenn ich die Jungs sehe oder mal beim Training zugucken. Mhm. Ich glaube, Donnerstag trainieren wir im Stadion, da wird es auch dann ganz gut passen, dass ich vielleicht mal ein bisschen sitze oder so. Das habe ich mir jetzt eigentlich so als nächsten Termin wieder gesetzt.
Wollen wir nochmal zurückfragen zum Kabinentypus. Was bist du da, Timo Beermann? Ich glaube, bei den lustigen Spielern, die auch schon mal einen Spaß machen, da gehörst du auch, glaube ich, eher dazu, ne?
Ja, ich bin, glaube ich, so von allem etwas so. Wenn es kritisch geht, dann sage ich das auch mal. Aber ich bin auf jeden Fall auch für jeden Spaß zu haben. Wenn es dann auf den Platz geht, bin ich eigentlich immer ja schon sehr ehrgeizig und ja, so von allem etwas.
Christian, wenn du zurückdenkst an deine Zeit, die Mitspieler, die du so erlebt hast, wer war da noch an den Topspielern in der Kabine, den du nicht mehr heute vermissen möchtest, wo du sagst, der hat auch vielleicht nachhaltig Eindruck hinterlassen, entweder mit seiner klaren Ansage oder aber mit seinen Späßen?
Ja, wie lange haben wir Zeit? Also,
wir können noch mal einen Sonderpodcast machen, aber...
2 Jahre wirklich in einer Fußballmannschaft gespielt beim VfL, wo wirklich alles vertreten war, vom Gangster bis zum, keine Ahnung, Priester auf gut Deutsch. Wir hatten echt eine extrem lebendige Mannschaft auch in der Kabine und man muss sich das vielleicht auch mal so vorstellen, ob man im Profifußball spielt oder in der Kreisklasse, ist eigentlich die Kabine ist ähnlich. Da gibt es gar keine großen Unterschiede. Das sind genauso Fußballer, Kumpels wie in der Kreisliga-Truppe. Klar gibt es natürlich dann auch mal wichtigere Sachen, aber in der Kabine ist halt Kabine und wir hatten halt so ein, ja, wenn ich an so einen Jacek Janiak denke, da, schade, dass Uwe Brunn hier nicht im Podcast ist, da könnte er ein paar Geschichten erzählen, weil Uwe Brunn musste nach dem Training ja ab und zur Sparkasse, da hat er damals auch nebenbei gearbeitet und er ist auf jeden Fall dann nicht mehr nach dem Training so hingekommen zur Sparkasse, wie er vor dem Training mit dem Anzug zu uns erschienen ist. Also da war ständig irgendwas kaputt, der Schlips abgeschnitten, Socken kaputt, egal. Früher hatte man noch einen Bommel an den Schuhen, waren dann halt mal weg oder egal. Auf jeden Fall, es ist immer was passiert, aber jetzt auch mal auf Sportliche bezogen, gab es natürlich auch viele, manchmal auch zu viele, die den Mund aufgemacht haben bei uns. Aber wir hatten schon eine sehr charakterstarke Mannschaft. Und das möchte ich eigentlich auch nicht missen. Ich finde, das ist auch immer so, man kann eigentlich nur Erfolg haben mit einer Mannschaft, ob das natürlich auch in der Kabine ist, wo es Leute gibt, die ihren Mund aufmachen, also die ihre Meinung sagen und dann halt auch die Mannschaft mitziehen. Natürlich meistens im positiven Sinne, also auf Deutsch gesagt, das muss Leben in der Kabine sein. Sonst kann ich eigentlich keinen, also kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei Paris Saint-Germain ist oder wie auch immer, weiß ich nicht, habe ich nie gespielt, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wenn die alle ruhig in der Kabine sitzen, dass die mannschaftlich Erfolg haben können. Eigentlich geht es nicht ohne.
Wir sehen schon, wir müssen also nochmal so einen Revival-Podcast mit der ganzen alten Mannschaft machen und dann viel Zeit einplanen. Und Timo Beermann hat jetzt ein paar Tipps bekommen, was in der Kabine alles noch so an Faxen möglich ist.
Ja, ich glaube, dass es früher noch ein Ticken verrückter war. Weiß ich aber nicht genau. Ja, ein paar lustige Sachen hat man auf jeden Fall auch schon erlebt.
Mit Krawatte kommen ja auch nicht so viele zu euch zum Training wahrscheinlich aktuell.
Nee, das sehr, sehr, ja, habe ich noch, muss ich ja, ehrlich sagen, ja, besser gar nicht erlebt.
Aber Timo, du hast gerade gesagt, ein paar lustige Sachen habe ich auch erlebt. Da müssen wir natürlich jetzt eine von hören.
Boah, was... Keine Ahnung, irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, damals Wärmesalbe in eine Boxershort reinbekommen und dann war man in der Stadt was essen und dem wurde ganz warm oder so. Ey, das weiß ich auch, da hat er einen komplett roten Kopf bekommen. Ja, jetzt aber keine Namen. Der war schon, will man mal irgendwie, keine Ahnung, was willst du, halt auch so Kleinigkeiten, da sucht man was und dann findet man es nicht oder. Ja,
gibt es beim Zeugwart gegenüber noch diese Eisbox? Früher war da immer, wo die Schuhe dann stehen, dahinter war so eine Eisbox. Die war genau groß genug, damit auch Uwe Brunns Schuhgröße 56, glaube ich, da reinpassten. Und ja, da haben wir uns zum Beispiel nach dem Vormittagstraining mal den Joke gemacht, die Schuhe mit Wasser füllen und dann in eine Eisbox stellen. Die waren natürlich 3 Stunden später, waren die gefroren. Ja, dann wollte Uwe zum Training.
Ja, ich sehe schon.
Ein Kindergarten, aber so
Uwe Brunn, ein beliebtes Opfer.
Ja, wundert man sich, dass doch noch, weil es beim Fußballspielen rumgekommen ist, ja. Weil so viel Quatsch, den man nebenbei um die Ohren hatte.
Ja, bei Uwe passt da halt am meisten Wasser rein, ne? Weil er die größten Füße hatte.
Ja, natürlich. Genau. Wir müssen noch mal ein bisschen ernster werden, denn wir haben gerade über deinen Heilungsverlauf und die Reha, die dann jetzt ansteht, gesprochen. Ich sag mal, Christian, du hast nicht so schwere Verletzungen gehabt in deiner Karriere, das hast du erzählt, aber ist es vielleicht auch mal, je älter man wird, desto schwieriger, wieder mit so einer Verletzung umzugehen, beziehungsweise da wieder fit zu werden?
Ja, es kommt drauf an, wenn es die gleiche Verletzung ist, dann glaube ich schon. Wenn es irgendwie was Neues ist oder so wie bei Eule jetzt Knöchelbruch, ich glaube, das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das ist gar nicht mal so das Problem. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es, wenn das operiert wird, glatter Bruch oder wie auch immer, dass das eben nur eine Frage der Zeit ist. Man sagt ja immer, wenn Knochen zusammenwächst, wieder wächst, der bricht danach nie wieder an dieser Stelle. Ich glaube, dass das so bei Knieverletzungen oder so, wenn man dann den zweiten oder dritten Kreuzbandriss hat, ich glaube, dass das definitiv dazu führt, dass man eben nicht mehr auf 100% kommt. Und dann, je älter man dann halt wird, wird das echt schwieriger, dann zurückzukommen. Bei so Knöchelsachen oder bei so normalen Muskelverletzungen, sage ich mal, ist das, glaube ich, eher nicht das Problem.
Mhm. Timo, merkst du, dass du mit so einer Verletzung jetzt vielleicht anders umgehst? Du hattest schon auch ein paar schwerere. Ich habe mal geguckt, deren Kreuzbandriss 2013, als du nach Heidenheim gewechselt bist zum Beispiel, oder auch die Schulterverletzung damals, die haben dich in der Saison 16-17 ein bisschen zurückgeworfen. Geht man jetzt etwas anders damit um, mit so einer Verletzung, wo man weiß, dass man länger ausfällt als früher?
Ja, das auf jeden Fall. Also damals der Kreuzbandriss war natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, so jetzt als der Knöchelbruch. Also schon gerade frisch in eine andere Stadt gewechselt, weg von zu Hause, jung gewesen. Das war schon ein unfassbarer, schon echt richtig bitter gewesen. Und die Schulter damals war auch extrem ärgerlich, weil ich mich eigentlich gerade so das erste Mal so richtig festgespielt hatte und einfach gut drauf war. Und das hatte mich auch so ein bisschen geärgert. Und klar, auch jetzt ärgert es mich extrem, dass ich mich verletzt habe, gerade in der wichtigen Phase jetzt. Und aber trotzdem, geht man schon ein bisschen anders damit um. Und mir wurde halt auch von allen Seiten gesagt, dass es wieder gut wird. Wie Christian das gerade schon gesagt hat, dass der Knochen da eigentlich noch stabiler ist als jetzt auf der anderen Seite, wenn es durch ist und keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden oder irgendwie so, weil ich sag mal, Sprungolex-OP gerade, auch wenn ich jetzt hier an die Vergangenheit in Osnabrück, wenn ich an Tüte denke oder an Alex Dercho, so, das waren ja schon, das waren Sprunggelenksverletzungen, die natürlich die noch mal viel extremer waren als das, was ich jetzt habe. Und deswegen versuche ich damit eigentlich positiv umzugehen hoffe einfach, dass jetzt das vernünftig verheilt und ich dann vernünftig wieder auftrainieren kann.
Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für den Weg.
Ja, danke schön.
Ja.
Nach dem Blick auf die Verletzung müssen wir jetzt auch noch mal auf Sportliche kommen, auch wenn du nicht daran teilhaben kannst, Eule. Aber die nächsten Spiele, der Saisonendspurt naht oder ist da, die nächsten Spiele sind entscheidend. Jetzt erstmal 1860 auswärts.
Oh.
Das mit großer Kulisse. Wahrscheinlich sind, glaube ich, 1500 Karten nach Osnabrück gegangen, von denen viele weg sein dürften, wenn es nach Ostern oder über Ostern nach München geht. Das ist so ein Spiel, was man dann auch besonders doll vermisst, aber es gibt immer im Fernsehen, du kannst es gucken. Also der Abschiedsschmerz oder der Schmerz, das Spiel zu verpassen, hält sie noch in Grenzen oder kribbelt es einen dann noch mehr?
Boah, muss ich sagen, das hat mich eigentlich so auf jeden Fall auch richtig geschmerzt. Ich habe dort noch nie gespielt es ist natürlich auch ein absolutes Topspiel, schon ein wegweisendes Spiel auch eine extrem schwere Aufgabe. Aber ich glaube auch, es werden viele Osnabrücker da sein und ausverkauft wird es wahrscheinlich sein. Und ist eine richtig geile Nummer, kann das werden, und ich denke, die Jungs freuen sich da jetzt schon drauf.
Du hast eine ganz gute Bilanz persönlich, wenn du jetzt nicht dabei sein kannst. Weißt du so aus dem Kopf?
Gegen 60?
Ja.
Boah.
Vier Spiele.
Also Allianz Arena habe ich, glaube ich, noch nicht verloren. Aber
du Du hast noch gar nicht verloren. Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden. Also
ja, ist doch gut.
Eine Bilanz, wo man dich dann vielleicht mindestens als Maskottchen doch in den Bus packen müsste.
Ja, das muss ich vielleicht mal drüber nachdenken. Ja.
Ja, der VfL hat sich gestern mit dem Sieg gegen Verl weiter im Aufstiegsrennen gehalten. Das war wichtig mit Blick auch auf die Tabelle und auf das Restprogramm, wenn man das jetzt so sieht. Natürlich sind es noch 7 Punkte bis auf Platz 3, wo Braunschweig ist, aber der VfL hat 2 Spiele weniger. Daniel Scherning hat gesagt, er will nicht rechnen. Timo, wie ist es denn bei den Spielern? Rechnet ihr?
Ja, ich glaube, das ist klar, groß rechnen, das bringt auch nicht viel. Ist natürlich einfach schon bitter, dass man ja 2 Spiele zurück ist, beziehungsweise das eine Spiel ist ja nur durch die Tegucigalpa-Absage oder den Rückzug halt, ist dieses eine Spiel, aber halt mit dem Nachholspiel gegen Halle. Klar sieht das jetzt 7 Punkte, sieht erstmal viel aus, aber es können halt auch nur 1 Punkt sein. Und klar rechnet man und oder schaut man auf die Tabelle, das macht der Trainer wahrscheinlich auch. Aber wichtig ist einfach, dass wir unsere Punkte holen. Und gestern war ein guter Anfang, aber ich glaube, wir wissen auch, dass wir da jetzt nachlegen müssen, wenn wir oben dabei bleiben wollen.
Christian, als Spieler, aber als auch Beobachter des VfL, wenn man dann rechnet, 2 weniger, die rechnet man doch immer positiv, oder?
Ja, ich bin eigentlich auch kein Freund davon, zu rechnen. Das ist immer dieser doofe Satz, ne, von Spiel zu Spiel, aber ich glaube, es ist wirklich jetzt in dieser Konstellation so, wir sind noch 6 Spiele oder 7?
Jetzt sind es noch 6.
6
für VfL. Gestern waren es noch 7, jetzt noch 6.
Man kann ja davon ausgehen, dass man wahrscheinlich, wenn man noch irgendwie mitspielen will um den Aufstieg, dass man von den 6, gestern habe ich gesagt, von 7 muss man 5 oder 6 gewinnen. So. Aber letztendlich bringt das gar nichts, darüber nachzudenken, weil jetzt ist ein direkter Konkurrent Samstag. Ja, das wäre schon stark, wenn man die schlagen würde. Ne? Dann hat man direkt einen Konkurrenten hinter sich gelassen, hat auch wieder 3 Punkte geholt. Wie gesagt, dieses Nachholspiel ist noch nicht gespielt. Da kann man sich dann Gedanken drüber machen, wenn das Spiel ansteht. Aber es ist eigentlich immer so, die Saison wird in solchen Ligen wie in der dritten Liga oder in der zweiten Liga sieht man das ja auch. In der ersten Liga ist es leider Anlass, da ist ein bisschen Langeweile seit 10 Jahren. Aber es steigt eigentlich diese Mannschaft auf oder wird Meister, die in den letzten, sag ich mal, 5, 6, also am Ende der Saison die stabilste ist. So, alle schwimmen so ein bisschen bis Platz 5, bis Platz 6 sind so 4, 5 Punkte auseinander. Das sieht man auch in der zweiten Liga. Und wer das jetzt durchzieht, wer jetzt eben top drauf ist, die letzten 5, 6 Spiele, das war auch damals schon so, der wird das auch schaffen. Ne? Von daher braucht man da nicht groß zu rechnen, sehe ich auch so. Also jetzt Samstag gewinnen wäre schon mal top. Wenn es nicht einfach wird, klar.
Ja, 1860 ist ein dickes Brett, das ihr da bohren müsst, Timo. Dann habt ihr auch Halle, dann zu Hause gegen Mannheim, Freiburg, Havelse und Magdeburg. Das sind schon einige Knaller. Hat Braunschweig da ein bisschen leichteres Restprogramm mit Würzburg, Magdeburg, Meppen und Viktoria Köln?
Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist erstmal, und das ist jetzt nicht nur eine Floskel, ist wirklich jedes Spiel, ja, ist einfach schwierig, ne? So gerade zum Ende hin, die einen brauchen unten die Punkte, die anderen wollen oben unbedingt gewinnen, so das ist ja auf allen Seiten, aber wie das, wenn man kann im Endeffekt sich schon oder sollte nicht schon so viel rechnen und da dann auch auf die Gegner, die man selber hat, beziehungsweise die anderen haben, zu gucken, dass eigentlich, das bringt noch weniger. Man muss selber einfach die Aufgaben lösen und ja, es ist nun mal so, wir wollen weiter versuchen zu punkten und da muss man einfach nachher schauen, was bei rumkommt, weil aus eigener Kraft können wir es ja im Endeffekt nicht schaffen und klar, erstmal ist es wichtig, dass wir selber unsere Spiele gewinnen und jetzt mit 60 wartet natürlich eine schwere Aufgabe, aber wenn ich da ans Hinspiel denke, auch wenn es jetzt wahrscheinlich ein anderes Spiel wird, aber da haben wir, finde ich, mit eines der besten Saisonspiele gemacht und von daher sollten wir da auch einfach optimistisch drangehen und das werden die Jungs auch machen.
Christian, welche Rolle traust du dem VfL im Endspurt zu?
Ich traue denen schon alles zu. Also von der Qualität her definitiv. Das haben die beiden Spiele gegen Braunschweig und Kaiserslautern ja auch gezeigt, die jetzt auf 2 und 3 stehen. sind wir VfL nicht schlechter, ne? Das steht schon mal fest. Also gegen Kaiserslautern hätte man definitiv nicht verlieren müssen. Hat er halt durch einen Konter letztendlich verloren und damit Pfosten, Latte, Unterkante, was alles noch war. Und gegen Braunschweig, fand ich, waren wir auch die bessere Mannschaft. Also von daher, zuzutrauen ist denen alles, logisch. Und sie sind definitiv noch im Match.
Und Platz 4 ist ja durchaus auch ein Ziel, das man auch noch haben kann, ne? Oder was auch noch ein wichtiger Platz ist mit der Qualifikation für den Pokal. Ist das auch etwas, Timo, wo man immer dran denkt noch?
Oder ja, geht's, klar. Ja? Klar nervt das Pokal aus noch, aber durch den Platz 4 würden wir das dann wieder wegmachen. Klar ist das auch ein Ziel und auch um diesen Platz ist das natürlich ein wichtiges Spiel am Wochenende. Aber einfach ein gutes Spiel machen und dann am besten 3 Punkte holen.
Und wie gesagt, ihr seid aber auch weiterhin noch im Aufstiegsrennen. Christian, du hast es vorhin angesprochen, die Mannschaft, die am Ende am stabilsten ist, die hat deutliche Vorteile. Du bist mit dem VfL auch aufgestiegen 2-mal. Wie sieht es denn aus? Was ist denn sonst noch wichtig, um da eben diese Stabilität zu bekommen?
Ja, wichtig ist, so wie gestern, ne, dass man so ein Spiel noch irgendwie in der 85. dreht und dann merkt man so, Mensch, wir haben jetzt noch 5, 6 oder 7 Spiele, ist das auch egal. Ach, jetzt haben wir das Ding noch gedreht. Also wir können auch bis zur letzten Minute noch ein Spiel drehen, dass man an sich glaubt. Das hat mit Sicherheit gestern viel Selbstvertrauen gebracht, auch nach dieser Corona-Pause, sage ich jetzt mal. Das kann schon so einen Push geben, ne? Dass auch wieder mehr Sicherheit ins Spiel kommt, was gestern ja gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, so ein bisschen verloren, will ich nicht sagen, aber was logischerweise nicht da sein konnte, weil ich glaube, die Jungs haben die letzten 10 Tage nicht allzu oft zusammen trainieren können, das merkt man dann, glaube ich, schon. Sowas gab es ja damals, Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube schon, dass man trotzdem irgendwie auch versuchen muss, irgendwie so locker zu bleiben, ne? Dass man eben nicht daran denkt, sondern dass man wirklich sagt, komm, wenn wir das Spiel jetzt Samstag gewinnen, dann wird sich die Tabelle definitiv nicht verschlechtern. Dann haben wir 3 Punkte und mal gucken dann, was die anderen machen. Das kann man sich dann nach dem Spiel angucken, auf der Tabelle. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Also, hört sich ein bisschen einfach an, aber letztendlich ist es so. Ne? Man muss sich auf das Spiel konzentrieren und irgendwie versuchen, da wird der Trainer die richtige Einstellung finden, da in München zu gewinnen.
Timo, sind es genau diese Tugenden, die Christian gerade angesprochen habt und die er gestern gezeigt hat, die wichtig sind? Du bist auch jemand, der schon mal einen Aufstieg geschafft hat?
Ja, ich glaube, auf jeden Fall. Und ich sag mal, es ist ja auch was Schönes, wenn wir jetzt wen Wiesbaden zum Beispiel, die spielen die letzten 5 Spiele und es geht im Endeffekt um nichts mehr. Sie können nicht mehr absteigen, sie können nicht mehr aufsteigen. Wir haben die Möglichkeit, noch was Großes zu erreichen diese Saison und das sollte man einfach, das Positive sollte man da rausnehmen und dass solche Spiele wie gestern, von denen wir einfach leider auch zu wenig hatten, wenn man bisher auf die Saison schaut, wo man einfach kurz vor Schluss irgendwie diese Dinger noch zieht, dass die einen Push geben, da bin ich mir ganz sicher und dass die Jungs dadurch auch viel Selbstvertrauen getankt haben, gerade jetzt auch nach diesem nach der Corona-Pause, wo viele einfach auch nicht vernünftig trainieren konnten und dass sie jetzt positiv da in die nächsten Wochen das mit reinnehmen.
Wir sind in der Nachspielzeit des Podcasts und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir noch ein bisschen den letzten Ausblick nach vorne wagen, nämlich Christian Klaassen, selbstbewusster Tipp für Samstag. Wie geht's aus, VfL bei 1860 München?
Ich tippe, ich darf ja tippen, bin ja nicht mehr aktiv. als Spieler hat man das ungern gemacht, ich weiß. Ich tippe 2-1 für VfL.
Und mit dem 3-1 warst du ja gestern auch nicht weit daneben vorher. Insofern ist das ja auch ein gutes Omen, wenn du für den VfL tippst. Timo Beermann, du bist zwar noch Spieler, jetzt musst du aber auch ran mit Tipp.
Ich sag 0-1.
Also 1-0 für den VfL. Auswärtssieg.
Richtig.
Sehr gut. Ohne dich steht die 0 oder was?
Würde aber nichts an seiner Qualität schmälern. Und ich glaube, hat er trotzdem nächste Saison wieder Chancen. Nein. Anzugreifen da. Ja, wir sind zeitlich vorangeschritten, haben wir gerade schon gesagt, sagen an dieser Stelle vielen Dank. Das Brückengeflüster gibt es immer am Dienstagabend runterzuladen mit den aktuellen Themen. Wir werden sehen, wie wir es nächste Woche machen, wenn der VfL in Halle spielt. Da könnte sich das wohl ein bisschen verzögern. Ansonsten aber sind wir natürlich jede Woche da für Sie, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir sagen an diesem Abend erstmal vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen Dank an die Runde Ladies First, Susanne Vetter, dann Timo Beermann, Christian Klaassen und mein Name war Johannes Kapitzer oder ist Johannes Kapitzer. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Super, danke. Ciao.
Ciao, ciao.